Was für ein Einstieg. Niemand ist stärker als unser Gott. Und deshalb hänge ich wieder mal symbolisch meine Maske ans Kreuz, weil das für mich einfach so ein schönes Bild ist davon, dass alles, was ich im Moment als mühsam oder schwierig empfinde, ich vors Kreuz bringen kann. Ich weiß nicht, was dich im letzten halben Jahr beschäftigt hat und dich eingenommen hat, aber ich stelle fest, ich werde nächstes Jahr 40 und ich merke, ich glaube, es gab noch nie eine Zeit in meinem Leben, wo von außen über so lange Zeit so vieles einfach wie bestimmt wurde, das vorher ganz anders war. Und in diesem halben Jahr hat mich immer wieder ein Thema, ein Lebensthema, ist mir begegnet, nämlich die Tatsache, dass zum Leben das Sterben dazugehört. Immer wieder ist mir die Tatsache begegnet, dass wir einmal sterben müssen, dass wir endlich sind. Wenn dir das bis heute nicht klar war, dann weißt du es jetzt. Wir werden sterben. Und spannend für mich zu beobachten war diese Entwicklung in der Gesellschaft zu merken, ganz, ganz viele Menschen haben eine unglaubliche Angst vor dem Sterben. Und da hat schon das Finden eines Impfstoffes geradezu messianische Züge bekommen, so diese Hoffnung darauf, wenn man so gewisse Medien zumindest liest. Und wenn wir über Sterben nachdenken, dann wissen wir ja, wir werden eines Tages sterben, aber meistens denken wir dann, das wird irgendwann in eines fernen Tages sein. Und mir fällt auf, dass im Vergleich zu früheren Seuchenzeiten, die gab es ja auch schon, wir nicht so gut damit umgehen können oder nicht so gut akzeptieren können, dass irgendwann wir sterben werden, dass irgendwann dieses Leben zwangsläufig auf den Tod hinausläuft. Und ich dachte, ich möchte mit einer guten Nachricht heute beginnen, nämlich mit der Nachricht, wenn du durchschnittlich alt bist, dann hast du noch 14.000 Tage zu leben. In unseren Breitengraden heißt das, wenn du ungefähr 42 Jahre alt bist, dann hast du noch so lange zu leben. Nun, ist das viel oder ist das wenig? Wenn du ein Mann bist, dann hast du etwas weniger und als Frau etwas mehr zu tun. Und da gibt es ja verschiedene Theorien, weshalb das so ist, oder? Und ich persönlich glaube, dass wir Männer früher sterben, hat auch etwas mit den Frauen zu tun. Ich habe hier zwei Bilder mitgebracht, die das belegen. Das könnte etwas mit den Frauen zu tun haben, dass wir Männer einfach früher sterben, aber vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass wir einfach manchmal aus Spaß an der Freude gar nicht so weit überlegen und Dinge tun, einfach weil es schön ist. Das nächste, jetzt brauche ich das nächste Bild. Einfach weil es schön ist, oder? Und du überlegst gar nicht so weit, dass das gefährlich sein könnte. Oder dann, natürlich ist es ja auch so, wir Männer, wir haben häufig viel gefährlichere Berufe. Oder manchmal einfach auch Experimentierfreude, genau, habe ich noch vergessen. Oder wir haben gefährliche Berufe und die Schutzvorkehrungen sind da nicht immer so einfach. Ich habe da auch ein paar Dinge mitgebracht, die man nicht tun sollte, die vielleicht auch dazu führen, dass manche Männer verfrüht sterben. Ich weiß nicht genau, wie man zu so einer Konstruktion kommen kann, aber es funktioniert. Man kann das tun. Aber es könnte etwas damit zu tun haben, weshalb wir Männer etwas weniger lang leben. Und zu guter Letzt habe ich noch, ich glaube, ich habe noch eins, oder? Genau, manchmal glaube ich, ist bei uns Männern ja auch einfach so, dass wir einfach den Mutigen raushängen müssen und das manchmal zu verfrühtem Ableben führen kann. Ich weiß nicht, wie das weiterging. Genau, also egal wie man es dreht oder wendet, ich habe noch etwa 14.000 Tage zu leben. Ich bin ein Mann, ich bin noch etwas jünger als der Durchschnitt, aber weil ich ein Mann bin, kommt das wahrscheinlich so etwa hin, das ist ja noch recht viel. Das Problem ist einfach, du weißt ja nie genau, wenn es so weit ist. Es könnte nächstes Jahr sein, es könnte aber auch schon morgen sein. vielleicht auch schon heute, und das führt bei uns Menschen ja zu einer gewissen existenziellen Verunsicherung, oder? Dass ich nie weiß, wenn ich wirklich sterbe. Ich verdränge das dann vielleicht, denke nicht darüber nach, gute Taktik, dann wenn man nicht darüber nachdenkt, dann belastet es mich auch nicht. Aber spannend finde ich, wenn man die Geschichte des Menschen betrachtet, findest du eigentlich in jeder Kultur, dass der Mensch über das Sterben nachdenkt. Ich bin nicht sicher, ob das der Tiger macht, aber der Mensch denkt über das Sterben nach. Wir haben Begräbnisrituale. In vielen Kulturen gibt man auch etwas mit auf die Reise, wo es dann auch immer hingeht. Man denkt über das ewige Leben nach, über die ewigen Jagdgründe, vielleicht über eine Unterwelt. Es gibt da ganz verschiedene Konzepte aus verschiedensten Kulturen. Und wir sind die erste Kultur, glaube ich, die erste Kultur, die es irgendwo schafft, einfach den Tod zu verdrängen, weil er ist nicht mehr allgegenwärtig. Wir haben ihn delegiert an Fachpersonal im Altersheim, im Pflegeheim, in Spitälern. Und du kannst, wenn du nicht in diesen Berufen arbeitest, lange leben, ohne dem Tod zu begegnen. Ohne ihm zu begegnen, es geht ganz einfach, das zu verdrängen. Und das ist hochinteressant, aber das führt dazu, dass wir keine Übung im Umgang damit haben. Und das führt auch dazu, dass wir manchmal zwischendurch den Eindruck haben, Sterben gehört gar nicht zum Leben dazu. Eigentlich ist ja das eine relativ neue Entwicklung. Früher starben die meisten Menschen im Kreise der Familie. Also mein Vater hat noch erzählt, dass es völlig normal war, wenn sein Nachbar gestorben ist, dass man den im Haus aufgebahrt hat und dann vom Grabser Berg runter in einem Zug runtergekommen ist zum Friedhof und dann die Beerdigung stattfand. Jeder hat den Toten gesehen. Ich weiß nicht, wann du letztes Mal einen Toten gesehen hast, wenn du nicht gerade in einem dieser einschlägigen Berufe arbeitest. Aber wir schließen das weg. Wir leben ja im Anti-Aging-Zeitalter. Wir können uns behandeln, zurechtschneiden lassen, damit wir jung alt werden. Das ist irgendwie möglich. Und wir tun so, als ob der Tod uns nichts angeht. Wir tun so, als ob es nichts mit uns zu tun hätte, aber jetzt ist diese Pandemie gekommen. Es ist schwierig, wenn auf der Front der Zeitungen jeden Tag diese Statistiken stehen, zu vergessen, dass wir endlich sind, dass wir sterben könnten. Und ich stelle fest, dass ganz viele Leute damit nicht umgehen können. Die eine Möglichkeit ist, den Tod nicht wirklich ernst zu nehmen. Und die andere Möglichkeit in unserer Kultur ist, wir bekämpfen den Tod. Und darin sind wir unglaublich erfolgreich. Wir sind echt erfolgreich darin. Ich habe zwei Statistiken mitgebracht. Wir denken ja vielleicht, ja, vieles ist schlimmer, als es früher war. Aber schau, dass du an einer Katastrophe stirbst, die Chance wird immer kleiner. Das ist so der Katastrophentod weltweit. Oder eine andere Statistik, die Zunahme der Lebenserwartung. Es nimmt immer zu. Da gibt es ein paar Ausreißer nach unten, die wir geschichtlich kennen vielleicht. Aber das ist krass, du konntest noch nie so alt werden wie heute. Also wir sind da unglaublich erfolgreich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem sterben werde. Du kannst in die Zukunft blicken und weißt von vielem vielleicht nichts, was dann passieren wird in deinem Leben. Aber was ich weiß, ist, dass ich einmal sterben werde. Und nicht ich könnte sterben, sondern ich werde definitiv sicher einmal sterben. Und das können wir nicht kontrollieren. Und das ist schwierig. Und ich glaube, wenn wir etwas nicht kontrollieren können und etwas uns überfordert, dann verdrängen wir es. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir bekämpfen es. Und ich glaube, es könnte noch eine weitere Möglichkeit geben. Wir nehmen es an, dass es so ist. Den Tod annehmen, das ist ja etwas Schwieriges, weil es ziemlich hoffnungslos ist. Wenn jemand stirbt, dann ist alles vorbei, was er je gehofft und sich gewünscht hat. Seine Träume sind beendet, oder? Wenn ich sterbe, und ich glaube, das ist ein Punkt in unserer Zeit, der so schwierig ist, wenn wir keine Hoffnung mehr über dieses Leben hinaus haben, dann ist der Tod extrem hoffnungslos. Und ich möchte euch heute mitnehmen in eine biblische Perspektive im Umgang mit dem Sterben, die nicht abschließend sein wird, die nicht jede Frage beantworten wird, aber ich hoffe doch einen anderen Fokus bringt auf den Tod als die absolute Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte das tun mit einer ganz persönlichen Geschichte. Ich nehme euch mit in eine Zeit, da gab es noch keine Masken, die man tragen musste. Da durfte man noch im Zug husten, ohne dass einem alle komisch anschauen. Man konnte sich umarmen. Also das war von 3,5 Jahren. Ich war im Skigebiet, die Skisaison fand ganz normal statt. Und ich saß da auf einer überfüllten Terrasse in einem Bergrestaurant, die Sonne im Gesicht. Und ich sprach da mit einem Freund über den Glauben, über die Schönheit des Glaubens oder darüber, was macht dann eigentlich den Glauben an Jesus Christus zu einer so guten Nachricht. Und wir philosophierten darüber und mein Freund, ein anderer Pastor, sagte zu mir, ja, könntest du darüber sprechen, mal über die Schönheit des Glaubens, könntest du darüber predigen? Und ich habe dann so überlegt, ja, Schönheit des Glaubens. Ja, genau, Gott hat so viel Gutes geschaffen, diese Berge, oder? Und dann habe ich so überlegt, vorhin gerade gut die Elbermagrone gegessen und dachte mir, oh ja, Gott hätte uns ja auch als Grasfresser machen können. Das ist auch was Schönes an Gott. Und habe so weiter überlegt, in meine Jugendzeit zurückgedacht. Und dachte, genau, etwas weiteres Schönes am christlichen Glauben ist, dass mehr Frauen als Männer darauf ansprechen. In meiner Jugendgruppe, in der ich früher war, da war das Verhältnis 1:3. Das war, fand ich echt attraktiv am christlichen Glauben. Wirklich, das war für mich attraktiv. Aber dann auch einfach die Tatsache, dass ich weiß, ich bin wertvoll. Gott hat, ich habe Bedeutung bei Gott, ich bin kein Zufallsprodukt. Und so mit diesen Gedanken bin ich nach Hause gegangen, an diesem Februartag vor 3,5 Jahren. Und als ich so abends zu Hause war, da hat das Telefon geklingelt. Und ich habe abgenommen, meine Mutter war dran. Und ich spürte sofort in ihrer Stimme, da stimmt was nicht. Und dann hat sie mir erzählt, dass heute bei der Arbeit mein Schwager, der Mann meiner kleinen Schwester, gestorben ist. Zusammengebrochen, gestorben. Und in dem Moment schossen mir Tränen in die Augen. In dem Moment war so dieses bittere Gefühl der Ohnmacht, der Unumkehrbarkeit des Todes, diese Trauer und all die Gedanken an die Schönheit des Glaubens, die waren wie weggeblasen. Es war einfach nur noch Schmerz, nur noch Trauer, nur noch auch vielleicht Wut. Und eine Frage stellte sich mir dann ganz plötzlich, ganz schnell. Was würde ich meiner Schwester antworten, wenn sie mir fragen würde, was ist im Angesicht dieser schrecklichen Erfahrung die Schönheit des Glaubens? Was würde ich ihr antworten? Was macht die Schönheit des Glaubens aus, wenn Schmerz, wenn Elend in mein Leben hineinbrechen? Ich finde, das ist eine interessante Frage. Ich finde, das ist eine entscheidende Frage. Und ich hatte dann das Privileg, 3 Stunden darüber nachzudenken. Ich bin am nächsten Tag in den Zug gestiegen und ins Bernbiet gefahren zu meiner Schwester, um mit ihr zusammen die Beerdigung vorzubereiten. Und ich hatte 3 Stunden Zeit zu überlegen, was würde ich ihr antworten, wenn sie mir diese Frage stellt. Was ist die Schönheit des Glaubens? Und in dieser Zeit, in diesen 3 Stunden, ist so neben diesem Gefühl der Trauer, der Wut, der Ohnmacht, ist ganz leise, aber doch bestimmt das Gefühl einer Hoffnung in mein Herz gekommen. So das Bewusstsein, hey, Gott hat auch mal gesagt in der Bibel, diese Verse, die ich schon lange kannte, wo es zum Beispiel heißt, Christus ist von den Toten auferweckt worden, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Und diese Gedanken kamen mir dann und ich merkte, der Tod verliert seine Macht, wenn ich glaube und weiß, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Er hat den Tod überwunden. Er hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir die Vergebung am Kreuz annehmen, dass wir dann den Tod überwinden werden. Der Tod ist nicht absolut. Er ist nur eine Momentaufnahme. Gott wird alles, das jetzt schief läuft in der Welt, wieder ins Lot bringen. Das ist die Message, die in der Bibel immer und immer wieder kommt. Das heißt, am Schluss der Bibel, Gott wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Alles Elend, in einer anderen Übersetzung heißt es, alle Quälerei wird ein Ende haben. Aller Tod, aller Schmerz, alles, das mich unfrei macht. Und Gott spricht von einer wunderbaren neuen Welt, in der ich Fußball spielen kann ohne Verletzungsrisiko, in der ich essen kann ohne zuzunehmen, in eine Welt, in der ich Beziehung leben kann ohne Misstrauen und Eifersucht. Und das ist keine schöne Fantasterei, meine Freunde, sondern das ist das, was Jesus sagt, was die Schönheit des Glaubens ist, was uns erwarten wird, wenn wir einmal sterben. Und mein Schwager ist nur vorausgegangen an diesen wunderbaren Ort. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt, aber für mich war das so eine Erleichterung in all dem Schmerz drin, dass ich dann ein paar Tage später, als ich durfte der Sargträger meines Schwagers sein, als ich diesen Sarg dort vor diese Grube trug, und dann mussten wir mit den Seilen den Sarg runterlassen, und ich schaute so in diese Grube, und es war so wichtig für mich, hinunterzublicken und sagen zu können, hey, mein Bruder, auf bald, wir sehen uns wieder. Und das ist so eine andere Qualität, als einfach zu wissen, es ist vorbei. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, der Tod ist nicht schmerzhaft. Der Tod ist schlimm. Und es ist nicht so, wie man manchmal verharmlosend sagt, ja, weißt du, die Blätter fallen von den Bäumen und auch wir werden verwelken. Ja, das stimmt schon. Aber das war mein Freund, der ist tot, das tut weh. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht verharmlosen. Es fühlt sich leer an, aber es ist nicht die absolute Hoffnungslosigkeit, sondern Gott gibt eine Perspektive, weil er sagt, hey, der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Bibel spricht von zwei Formen des Todes und er sagt, hey, hab keine Angst vor dem physischen Tod, weil das ist nicht das Ende. Und genau deshalb kann Paulus im Römerbrief schreiben, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die sich an uns zeigen soll. Und er beschreibt dann ausführlich, was in diesem Leben alles schwierig ist, was schieflaufen kann, dass es Zerbruch gibt von Beziehungen, dass Menschen sterben, dass man seine Existenzgrundlage verliert. All das beschreibt er dann und sagt, hey, aber das ist nichts. Das stellt er fest, das ist nichts im Vergleich, auch diese Pandemie und was das noch bedeutet für uns, ist nichts im Vergleich zu all dem Guten, zu all dem Wunderbaren, das Gott uns verspricht. Das ist viel, viel mehr, das ist viel, viel größer. Und Paulus kommt dann zum Schluss und er schreibt, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und das finde ich schon massiv. Gar nichts kann mich von der Liebe von Gott trennen, auch wenn ich sterbe. Ich weiß nicht, ob wir das einfach nur überlesen oder ob uns das bewusst ist. Gott sagt, hey, schau, auch wenn du stirbst, ich liebe dich und das wirst du auch nachher noch erfahren. Und Gott öffnet dann im Buch der Offenbarung dieses Fenster, diesen Text, den ich vorher schon gelesen habe, mit einer Perspektive, ich blende ihn nochmal ein, wo er sagt, hey, schau, das, was dann kommt, das ist der Inbegriff der Schönheit. Er beschreibt es dann mit den Tränen, die nicht mehr sein werden, der Schmerz, der Tod, der nicht mehr sein wird. Er sagt auch, alles, was du verletzt worden bist, was bei dir nicht heil ist, an Körper und Seele, wird dann geheilt werden. Egal, was bei dir im Moment im Argen ist, wird dann geheilt werden. Was für eine Perspektive, was für eine Schönheit des Glaubens. Und wenn ich das so dann lese in der Bibel, diese Perspektive dieser goldenen Stadt, die wird beschrieben. Eine goldene Stadt, das hat nichts mit Gold zu tun, glaube ich, sondern einfach die Schönheit will damit ausgedrückt werden, dieser neuen Welt, die Gott schaffen wird. Und ich stelle mir dann vor, mit dieser Perspektive, dass mein Schwager mit Gott am Tisch sitzt, bereits dort ist und vielleicht, so habe ich ihn kennengelernt, einen guten Wein genießt und da sitzt und sich denkt, Werner, wann kommst du auch einen Schluck versuchen? Ich weiß nicht, vielleicht tönt das für dich jetzt fantastisch oder naiv, aber was ist die Alternative? Ich glaube, es ist keine billige Vertröstung aufs Jenseits, sondern die Alternative, die lebt unsere Generation vor. Die leben wir als Gesellschaft vor, die wir Gott abgeschafft haben. Und wir verdrängen den Tod, darüber habe ich schon gesprochen. Wir versuchen, die Jugend zu konservieren mit Säftchen, mit Algen, die irgendwie aufbereitet worden sind, mit Fitness- und Ernährungscoaches. Und da gibt es noch ein Pülferchen, das macht dich um 10 Jahre jünger. Und Schönheits-OP, die dir hilft, jung zu bleiben. Hey, aber merkst du, wie doof das ist? Das Gefühl haben, fit und jung alt zu werden und eigentlich ist damit zu versuchen, den Tod zu verdrängen. Aber Leute, nur weil ich den Tod ignoriere, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht sterben werde. Und dann sind wir völlig geschockt, wenn es eine Pandemie gibt und diese Statistiken jeden Tag in der Zeitung kommen. Wir lesen sie dann einfach nicht mehr, aber Menschen sterben ja trotzdem und verdrängen den Tod. Und das ist logisch, weil wo es keine Hoffnung über dieses Leben hinaus gibt, da ist der Tod erbarmungslos, hoffnungslos. Ohne Hoffnung können wir dem Tod nicht in die Augen blicken. Das geht nicht. Und wie anders diese Hoffnung von Jesus. Und mir fällt eine Geschichte ein aus dem Frühling im März aus Bergamo. Ein Priester, ein Katholischer, der am Coronavirus erkrankt ist. Und dann hat seine Kirchgemeinde für ein Beatmungsgerät gesammelt. Und die haben das auch gekauft und hingestellt. Und weißt du, was der gesagt hat? Gebt es einem Jüngeren. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause und er ist offenbar auf beeindruckende Art und Weise aus dem Leben geschieden, weil nämlich ein Arzt, der ihn betreut hat, der überzeugter Atheist war, für den hat das so beeindruckt, dass er gesagt hat, hey, dieser Glaube, da muss was dran sein. Er begann Bibel zu lesen und hat diese Hoffnung entdeckt. Hat diese Hoffnung entdeckt, dass dieses Leben nicht das Ende ist. Oder ein Freund von mir, der todkrank war, und der mir gesagt hat, hey, schau, ich bin bereit zu gehen. Ich habe die Nähe Gottes erlebt in dieser Zeit. Was kann schöner sein, als nahe bei Gott zu sein? Und da fallen mir die Worte aus der Bibel ein, da heißt es, das Prophetenwort ist wahr. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Weil nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, nicht einmal der Tod. Und schon gar nicht der physische. Aber die Bibel spricht ganz oft davon. Weißt du warum? Weil wir Angst haben vor dem Sterben. Weil der Mensch Angst hat vor dem Sterben, spricht Gott immer wieder davon und sagt uns, hey, ihr müsst keine Angst haben. Weil ich habe für euch Zimmer vorbereitet. In einer Welt, in der es keine Tränen, keine Schmerzen und keinen Tod und keine Trauer mehr gibt. Und jetzt lese ich diesen Text nochmal vor. Aus der Offenbarung, Gott wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und dieser letzte Satz, dieser ist ganz, ganz wichtig, weil auch zur Zeit des Johannes, als er das aufschrieb, war das völlig eine crazy Perspektive. Das war nicht normal zu glauben, dass das Sterben nicht angsteinflößend sein muss. Das war daneben, das war schräg und deshalb betont Jesus hier, hey, und es ist zuverlässig und wahr. Es ist wirklich so. Es ist tatsächlich so, dass dass es dann weitergeht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das auch als unsere Lebensgrundlage nehmen. Dass Gott sagt, hey, ich weiß, ein Kernthema von euch Menschen ist, ihr habt Angst vor dem Sterben. Ihr möchtet alles festhalten. Wir möchten alles festhalten und ja, nichts verpassen. Aber ich möchte euch eine andere Perspektive geben. Oft schauen wir nur, oft schauen wir auf ein Leben, so als Symbol habe ich gedacht, 10 Jahre, 1 Zentimeter, oder? Wir schauen auf das Leben, oder denken, ja, die Schulzeit. Und dann, ja, dann lerne ich was. Dann gehe ich vielleicht noch studieren und dann geht das Leben los. Und dann, wenn du arbeitest, dann denkst du, ja, wenn ich dann mal pensioniert bin, ja, dann gehe ich dann auf Weltreise und dann mache ich alles, was ich immer hätte machen wollen. Und wir fokussieren auf dieses Leben und wollen eine gute Ausbildung, wollen das Glück holen, wollen vielleicht, ich weiß nicht, was deine Träume sind, ich will ein Haus, ich will eine gute Pension, ich will glücklich sein, ich will meine Träume verwirklichen, Erfolg, was auch immer in dieser Zeit abläuft. Und Gott kommt her und sagt, hey, schau, das ist nicht dein Leben. Kannst du schnell mir helfen? Sondern die Realität, die sieht so aus. Schau, die Realität, die sieht so aus. Wie doof, wenn ich diese 8 Zentimeter, oder vielleicht sind es auch nur 4, denen so viel Raum gebe in meinem Leben, wenn da noch viel mehr kommt. Ich habe jetzt hier nur 5 Meter. Ha? Aber hey, die Perspektive Gottes ist, hey, da kommt noch so viel mehr. Verstehst du, da kommt noch so viel mehr. Und das wird so gut sein, dass es nicht notwendig ist, sich jetzt ins Boxhorn zu jagen. Ich glaube, es verändert alles. Wenn ich weiß, dass ich nicht nur diese 60 oder 80 Jahre habe, um ein Leben zu leben, das ich wertvoll betrachte, wenn ich weiß, das geht noch weiter, dann gibt es mir ins Leben hin eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Entspanntheit. Jesus nennt das den Frieden, der nur der Glauben gibt. Eine Perspektive, die mir hilft zu leben auf eine gesunde Weise. Eine Perspektive, die mir aber auch hilft zu sterben. Auf eine Art und Weise, wo ich sagen kann, hoffentlich dann mal, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die einmal kommen wird. Und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage an dich. Wo lebst du noch in der Perspektive dieser 8 Zentimeter? Und wo lebst du schon in der Perspektive, dass das nur ein Wimpernschlag der Zeit ist, die Gott mit dir noch gehen will? Vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, ja, ich weiß, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und ich werde ewiges Leben haben. Dann will ich dich herausfordern, dann lebe auch so. Dann lebe auch so. Dieses Leben ist nicht alles. Und vielleicht bist du hier und du weißt, du bist dir gar nicht sicher, ob das stimmt, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist und für dich auferstanden ist und der Tod überwunden ist. Dann glaube ich, ist heute ein guter Tag zu sagen, ja, ich will das glauben, ich lade dich, Jesus, in mein Leben ein und will diese Perspektive bekommen und diese Gelassenheit in mein Leben hinein, weil was für eine Perspektive. Einmal in der Ewigkeit mit Gott zu sein, und die wird nicht irgendwie sein, Ewigkeit kann ja auch negativ behaftet sein, ich will gar nicht ewig leben, so wie es im Moment läuft, sondern das wird richtig gut sein. Viel besser, als was ich mir vorstellen kann. Und jetzt möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du den Schmerz und den Tod auf dich genommen hast, damit wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Sterben. Danke, dass du uns vergeben hast und dass du für uns die Türe aufgeschlossen hast zum ewigen Leben. Und danke auch, dürfen wir wissen, dass das punktuell jetzt schon Wirklichkeit werden kann, weil du auch jetzt schon mit deinem Heiligen Geist Dinge, die im Argen sind, wiederherstellst. Danke dir dafür und ich bitte dich, dass du dort, wo uns Unruhe befällt, wo wir wieder nur auf diese 8 cm schauen, wir deine Ruhe bekommen und du uns an der Hand nimmst und unseren Blick aufrichtest und sagst, hey, das sind noch ganz viele Kilometer mehr. Und es wird viel, viel mehr sein, als wo du jetzt gerade kämpfst. Danke, Jesus, dass du uns diese Perspektive gibst. Und ich bitte dich, dass wir diese Perspektive in unseren Alltag reinnehmen können.